Willkommen zurück zu einer neuen Folge von What's Up, Hoff.
Noch eine Folge.
Ja.
Eine weitere Folge.
Eine weitere Folge.
Ja.
Die wievielte Folge haben wir jetzt?
Das weiß ich nicht. Ich habe nicht mehr mitgezählt.
Folge 169, denke ich. Doch, eine ganze Menge.
Nun, wir werden weitermachen, bis der Herr kommt durch seine Gnade.
By his grace.
Hoffentlich wird das nur bis ungefähr 200 sein.
Was meinst du mit 200?
Na, Folgen.
Ah, Folgen. Das ist zu viel vielleicht.
Gut 30.
Well.
Nun, in der Welt ist viel passiert. Und es passiert immer noch viel. Also müssen wir darüber sprechen.
Okay.
Aber zuerst müssen wir beten.
Das ist eine gute Idee.
Unser himmlischer Vater, danke, dass du uns hilfst, hier zu sein, wieder hier zu sitzen und darüber zu sprechen, was in der Welt geschieht. Danke, dass du uns hindurchträgst. Herr, wir bitten dich, dass du unseren Verstand segnest und auch den der Zuschauer und Zuhörer, dass wir doch erkennen können, was vor sich geht. In Jesu Namen, Amen.
Amen. Martin, wir wollen über Erweckung sprechen.
Ja, das ist ein Teil von dem, worüber wir sprechen müssen.
Denk dran, dass es immer eine Erweckung geben muss, bevor wir zum religiösen Höhepunkt in der Geschichte schreiten können, stimmt's?
Ja.
Aber es muss eine falsche Erweckung sein.
Ja, sie ist immer der Vorläufer.
Der wahren Erweckung. Dann werden wir über künstliche Intelligenz sprechen und das Neuschreiben der Bibel.
Ja, ich denke, dass KI eine wichtige Rolle in ihrer Agenda spielt. Man will, dass das Denken der Menschen in eine bestimmte Richtung geht, die völlig gegen das geht, was die Bibel sagt.
Ich denke, dass sie KI nutzen werden, um sich auf die Wiederkunft vorzubereiten. Aber nicht auf eine wohlwollende Weise. Sie wollen Krieg führen. Dafür haben sie all die Weltraumwaffen.
Ja, es ist irgendwie Gedankenkontrolle.
Ja. Sehen wir uns an, was wir hier haben. Lass uns zuerst ein wenig über die Bibel sprechen. Nun, bei allen herrschte große Aufregung, weil man ein Fragment von einer 1750 Jahre alten Übersetzung des Neuen Testaments gefunden hatte. Natürlich fanden sie es im Vatikan. Es ist erstaunlich, wie der Vatikan doch eine wunderbare Schatzkammer für solche Entdeckungen ist. Und genau dann, wenn sie es brauchen. Es ist ein Fragment der syrischen Übersetzung des Neuen Testaments unter ultraviolettem Licht. Vor etwa 1300 Jahren nahm ein Schreiber in Palästina ein Evangelienbuch, das mit einem syrischen Text beschriftet war, und radierte es aus. Pergament war im Mittelalter in der Wüste Mangelware. Manuskripte wurden daher häufig wiederverwendet. Das kleine Handschriftenfragment, das jetzt gefunden wurde, kann als sarkastisch vierter Textzeuge betrachtet werden. Martin, Sie haben vier Textzeugen. Ist das nicht aufregend? Ausgegraben in Papierkörben, im Wüstensand und auf ausradierten Schriftstücken.
Ja. Die meisten von ihnen nur kleine Teile.
Ja.
So als ob man an seinem Schreibtisch sitzt und etwas ausarbeitet und dann zerreißt man etwas und wirft es in den Papierkorb.
Richtig. Und hier haben Sie Ihren vierten Textzeugen. Ist das nicht spannend? Sie haben also den Vatikanus, den Sinaiticus. Ein gewisser Gregory Kessel identifizierte es mit Hilfe der ultravioletten Fotografie als dritte Textschicht. Es wurde also schon zweimal ausradiert. Das war ein Notizbuch, worin etwas ausradiert und dann mit Neuem geschrieben wurde. Es wurde wieder ausradiert und mit etwas anderem beschrieben. Aber mit dieser ultravioletten Methode können Sie durch alle Schichten sehen und diese erste wichtige Information finden, um Ihre biblischen Behauptungen zu untermauern. Vier Zeugen, wobei die Tausende von Zeugen ignoriert werden, die es gibt.
Von überall her.
Ja, überall her. Und Gott wirkt in Papierkörben und öden Plätzen im Wüstensand, um uns sein Wort tröpfchenweise zu geben. Das ist erbärmlich.
Ja, und das Problem ist, dass jeder ein Geschrei darum erhebt und auf diesen Zug aufgesprungen ist.
Sie lieben es, sie lieben es. Es ist ein Palimpsest. Das ist so ein ausradiertes Schriftstück. In einer Handschrift der Vatikanischen Bibliothek. Das Fragment ist bisher das einzige bekannte Überbleibsel der vierten Handschrift, das die altsyrische Fassung bezeugt und bietet einen einzigartigen Zugang zur sehr frühen Phase in der Geschichte der textuellen Überlieferung der Evangelien. Weißt du was, Martin? Ich finde es widerlich. Sie ignorieren die Handschriften aus dem Osten völlig. Die ersten Christen waren in Antiochien. Da gab es die Handschriften. Da ist das Schrifttum, das von der Kirche des Ostens kommt. Und die armseligen kleinen Fragmente ausradierten Mülls buchstäblich Abfall. Denn manches davon wurde aus Abfalleimern gezogen. Ist das, worauf sie ihre Theologie gründen? Und je mehr Gnostizismus und je mehr Märchen darin enthalten sind, desto aufgeregter werden sie.
Schau, und da liegt das Problem. Denn das eröffnet einen Zugang zu den Apokryphen.
Ja.
Wir werden gleich darüber sprechen.
Wir müssen darüber sprechen.
Das ist der Punkt. Denn auf einmal sagt man, naja, fast wie eine Bresche. Also etwas davon können wir benutzen.
Lass uns das Thomas-Evangelium hineinbringen. Lass uns das Evangelium von Maria hereinbringen. Lass uns die Schriftstücke von Barnabas hineinbringen. Lass uns das Buch Henoch herzubringen.
Ja, ja.
Lass sie uns alle hineinbringen.
Das ist eines der wichtigsten Dinge, die jetzt geschehen.
Das Buch Henoch.
Ach, wir müssen darüber sprechen. Es ist schade, aber wie du schon sagtest, gehen viele Leute deswegen in die Irre, dass sogar die Auserwählten verführt werden könnten.
Nun hoffen wir, dass die Auserwählten hellwach sind.
Wir müssen versuchen, sie wach zu bekommen.
Ja, und wie es die Dinge verdreht. Aber wir greifen uns selbst zuvor. Beruhige dich, Martin, beruhige dich. Nun ein weiteres Fragment, das man in einem ausradierten Schriftstück gefunden hat. Absolut wunderbar. Lass uns jetzt ein paar Zitate ansehen, die im Geist der Weissagung doch für ziemliche Verwirrung sorgen können. Abhängig davon, wie man sie liest. Vergiss nicht, dass wir es immer im Kontext lesen müssen und den Kontext erfasst man nicht unbedingt nur in einem Zitat.
Nein, das ist sehr wichtig. Es ist wie bei der Bibel, wie du immer sagst. Man fängt nicht mit dem schwierigsten Vers an und arbeitet sich von da an vorwärts.
Nein.
Man geht zu den leicht verständlichen Versen und dann muss dieser schwierige
dazu passen.
Ja, sich einfügen. Man fängt also von da aus an.
Richtig, gut. Lass uns dieses Zitat aus Letters and Manuscripts Band 1 lesen. Dann sah ich das Wort Gottes, rein und unverfälscht. Und dass wir Rechenschaft ablegen müssen für die Art und Weise, wie wir die Wahrheit angenommen haben, die von diesem Wort verkündigt wurde. Erster Grundsatz. Es gibt ein wahres und unverfälschtes Wort Gottes. Ich sah, dass es wie ein Hammer war, um das Herz aus Stein in Stücke zu zerbrechen, und ein Feuer, um Schlacke und Zinn zu verzehren, sodass das Herz rein und heilig sein möge. Also das Wort hinterfragt unseren Charakter und bricht unser steinernes Herz auf. Natürlich muss man es annehmen. Lass uns weiterlesen und sehen, wo wir einen problematischen Abschnitt finden. Ich sah, dass die Apokryphen ein verborgenes Buch waren und dass die Weisen dieser letzten Tage es verstehen sollten. Martin, dieser Text wird dazu verwendet, um zu sagen, dass wir die Apokryphen verstehen müssen.
Stimmt.
Wir sollten die Apokryphen lesen, wenn man so möchte. Sie verinnerlichen, weil sie verborgenes Wissen haben.
Genauso wird es interpretiert und so verwendet, dass, wie du sagst, wir jetzt anfangen müssen, es anzunehmen.
Das ist eine Art, wie man es lesen kann. Ganz klar kann man es so lesen. Aber wir müssen uns das im Kontrast des ersten Abschnitts fragen. Es gibt eine Bibel, die vorhanden ist, die rein ist, die unverfälscht ist, die im Laufe von Jahrhunderten Herz und Verstand vieler Menschen veränderte. Und im Kontrast dazu gibt es verborgene Bücher. Sagte Jesus nicht, ich habe nichts im Verborgenen getan?
Nichts.
Sagt die Bibel nicht, dass der Herr nichts tun wird, außer er offenbart es seinem Propheten? Damit es bekannt würde. Aber jetzt müssen wir allem Anschein nach verborgene Bücher und Apokryphen studieren. Lass uns weiterlesen. Ich sah, dass die Bibel das Buch des Maßstabes ist, wodurch wir am jüngsten Tag gerichtet werden. Richten uns die Apokryphen am jüngsten Tag?
Nein.
Nein. Ich sah, dass der Himmel billig genug sein würde und nichts zu teuer wäre, um es für Jesus zu opfern, und dass wir alles aufgeben müssen, um ins Himmelreich einzugehen. Ich hörte einen Engel sagen, denkst du, dass Gott sein Siegel dahinsetzen wird, wo es einen Götzen gibt? Nein, nein. Könnte es sein, dass Apokryphen Götzen sind?
Das ist der Punkt. Das geschieht gerade.
Gut, lass es uns nochmals lesen. Ich sah, dass die Apokryphen ein verborgenes Buch waren. Gott verbirgt nichts.
Stimmt.
Gott macht alles bekannt. Sie hat nur das reine, unverfälschte Wort, das uns richten wird, in einem Gegensatz gestellt. Und dann sagt sie, dass es Götzen gibt. Hören wir auf sie? Nein, nein. Dann sagt sie, und dass die Weisen dieser letzten Tage das verstehen sollten. Bedeutet es jetzt, dass wir die Apokryphen verstehen sollten? Oder bedeutet es vielmehr, dass wir wissen sollten, dass diese Bücher falsch sind und dass wir sie ignorieren sollten?
So ist es. So verstehe ich das.
Aber wir brauchen eine zweite Aussage.
Aber wir können das näher bestimmen.
Gut. Meine persönliche Ansicht ist, dass wir wissen müssen, dass der Teufel das Falsche hereinbringen wird und dass die Weisen fähig sein werden, zwischen dem Unechten und dem Echten zu unterscheiden. Und dass die Apokryphen verborgene Bücher sind und daher nicht von Gott sind. Sie sind Götzen und wir werden sie nicht akzeptieren. Nein, nein. So lese ich den Text.
Ich auch.
Okay. Lass uns sehen, ob das richtig ist. Hier ist der andere Text. Das kommt von Youth Instructor. Christus behielt eine vollkommene Identität des Charakters, obwohl er von ungünstigen Einflüssen umgeben und allen möglichen unterschiedlichen Umständen ausgesetzt war. Während der ersten 30 Jahre seines Lebens in Nazareth ereignete sich nichts Übernatürliches, was die Aufmerksamkeit der Menschen auf ihn gezogen hätte. Das Interessante ist, dass diese Apokryphenbücher viel über Christi Kindheit schreiben. Hier sagt sie, dass nichts Übernatürliches geschah. Er wuchs wie ein normales Kind auf, doch ohne Sünde.
Ja.
Okay. Die Apokryphen des Neuen Testaments versuchen das Schweigen der Schrift in Bezug auf das frühe Leben Christi zu ergänzen, indem sie eine fantasievolle Skizze seiner Kindheitsjahre geben. Können wir ihnen also vertrauen?
Nein.
Versichern wir uns nochmals, warum ist da ein Sternchen bei Apokryphen?
Nun, das eigentliche Wort, das sie in ihren Schriften benutzt, ist Apokryphie.
Aha. Und das veränderte man.
Ja, deswegen. Es ist die gleiche Sache.
Ja, die gleiche Sache, nur unterschiedlich. Diese Schreiber erzählen von wundervollen Begebenheiten und Wundern, die seine Kindheit charakterisierten und ihn von anderen Kindern unterschieden. Sie erzählen erfundene Geschichten und von albernen Wundern, die, wie sie sagen, von ihm gewirkt wurden. Wobei sie Christus eine sinnlose und unnütze Darstellung seiner göttlichen Macht zuschreiben. Und auch seinen Charakter verfälschen, indem sie ihm Racheakte und Schandtaten zuschreiben, die grausam und lächerlich waren. Befürwortet sie die Apokryphen?
Ganz und gar nicht. Nein, nein.
Nein, nein. Lesen wir weiter. In welchem deutlichen Gegensatz steht die Geschichte Christi, wie sie in ihrer natürlichen Schlichtheit von den Schreibern der Evangelien festgehalten wurde, zu diesen nichtssagenden Geschichten und erfundenen Fabeln? Sie stimmen ganz und gar nicht mit Christi Charakter überein. Sie entsprechen mehr Romanen, die geschrieben werden und die keine Grundlage in der Wahrheit haben, sondern deren geschilderte Charaktere von der Fantasie erschaffen wurden. Wenn die Bibel es nicht sagt, wenn die offenbarte Wahrheit es nicht sagt, warum gehen wir dann zu diesen Quellen, um leckere Häppchen von Schund zu verschlingen?
Das ist das Problem. Es ist ein riesiges Problem. Denn die Menschen wollen neues Licht haben.
Und sie wollen sehen, was das Buch Henoch sagt. Und was sagt das Buch von Barnabas? dessen Brief im Sinaitikus so prominent ist. Die bloße Tatsache, dass er sich im Sinaitikus befindet, disqualifiziert ihn dorthin, wo er hingehört, in den Abfalleimer.
So ist es.
Wie all diese vatikanischen Dokumente. Die Kirche von Rom liebt es, zu verkünden, dass sie es war, die uns die Schrift gab. Sie sind diejenigen, die sie verdrehten, schlecht machten und durch die Zeitalter hindurch versuchten, sie zu vernichten.
Genau, denn ihr Vater, der Teufel, möchte, dass das geschieht.
Und nannten die Jesuiten die Bibel, also die King James Bibel, nicht diese giftige Natter?
Ja.
Nun, ich möchte mich nicht unnötig aufregen, Martin. Also bleibe ich völlig ruhig. Befürwortet der Geist der Weissagung die Apokryphen?
Nein.
Nein.
Nein, nein.
Sie sind erfundenes Geschwafel, fertig. Gut, lass uns zum Buch Henoch gehen, das für so viel Unruhe in der Kirche sorgt, womit viele Lehren hereinkommen, Namen von Dämonen, was hinter den Kulissen passierte, wie sie funktionieren, Sachen, die mit dem Mond zu tun haben, alle möglichen Sachen, die sich in die Kirche einschleichen. Und die Weisen sollten verstehen, dass wir nichts mit den Büchern der Apokryphen zu tun haben sollten, außer um sie zu verdammen.
So ist es. Wenn man etwas lesen möchte, was eher erklärender Natur ist, beispielsweise in Bezug auf das Alte Testament, dann sollte man Patriarchen und Propheten lesen.
Richtig. Denn da weiß man wenigstens, dass es in völliger Übereinstimmung mit der Bibel ist.
Ja.
Lass uns sehen, was Wikipedia zum Buch Henoch zu sagen hat. Das Buch Henoch enthält einzigartiges Material über den Ursprung von Dämonen. Und der Nephilim. Martin, mir wird schon schlecht, wenn ich das nur lese. Warum einige Engel aus dem Himmel fielen? Eine Erklärung, warum die Flut in 1. Mose moralisch notwendig war und eine prophetische Aussicht auf die tausendjährige Herrschaft des Messias. Es gibt also ein klein wenig Wahrheit, die mit einer Zusammenballung von Irrtum gemischt ist. Zusammenfassung: Der erste Teil des Buches Henoch beschreibt den Fall der Wächter. Das sind die Engel, die gefallenen Engel.
Ja.
Der Engel, die die Mischwesen aus Engeln und Menschen zeugten, die man Nephilim nennt. Schon da kann man das Buch Henoch in den Mülleimer werfen, wohin es gehört. Weil Engel sich nicht fortpflanzen. Christus machte das absolut deutlich. Sie werden nicht heiraten, noch verheiratet werden. Sie werden sein wie die Engel. Es sind Wesen, die sich nicht fortpflanzen.
Und das Problem ist, dass moderne Übersetzungen das Gleiche aussagen.
Nun, weil sie sich auf die gleichen Abfallhandschriften stützen. Ich kann sie doch so nennen.
Ja, kannst du, denn da waren sie.
Ja, Teil vom Abfall.
Und wenn es ausradiert war, war es auch überflüssiger Abfall.
Was radierst du eigentlich aus, wenn du etwas schreibst?
Etwas, das nicht mehr zu gebrauchen ist.
Ja, so etwas. Oder etwas Dummes, das du geschrieben hast.
Ja.
Der Rest des Buchs Hiob beschreibt Henochs Offenbarung und seine Besuche im Himmel in Form von Reisen, Visionen und Träumen. Faszinierend. Das Buch besteht aus 5 ziemlich unterschiedlichen größeren Abschnitten. Das Buch der Wächter, man sagt, dass laut westlichen Gelehrten dieser Abschnitt im 4. oder 3. Jahrhundert vor Christus verfasst wurde. Nun Martin, 4. oder 3. Jahrhundert vor Christus, da wurde es verfasst. Wie kann man es ein Buch Henoch nennen?
Das habe ich mir auch gedacht.
Schon da haben wir Dummheit.
Ja, denn Henoch lebte vor der Flut.
Ja.
Was überlebte die Flut?
Nun, laut ihrem famosen Manuskript der Septuaginta überlebte Methusalem die Flut für 50 Jahre. Das Buch, das so viele Theologen liebend gerne zitieren. Nun, sie müssen mit Methusalem ein Jahr und 17 Tage schwimmen, um die Flut noch 50 Jahre zu überleben.
Das Problem bei all dem ist doch eines. Man sieht, wie viele Verknüpfungen es da gibt.
Ja.
Zuerst hatten wir diese Handschrift, die in der Bibliothek des Vatikan wiederentdeckt wurde, Und es unterstützt die anderen Schriften. Aber diese Schriften sagen auch, dass es okay ist, die Apokryphen mit dabei zu haben. Jetzt hat man das Buch Henoch mit seinen Aussagen. Schau, Bibeln, die sich auf diese Manuskripte gründen, enthalten teilweise den gleichen Unsinn wie das Buch Henoch.
Natürlich. Nun gut. Eines ist interessant. Die Apokryphen wurden immer nach Abschluss des Kanons geschrieben. Und es gibt immer diese Lücke von ein paar hundert Jahren zwischen dem Abschluss des Kanons und den Apokryphen. Im Neuen Testament ist es genauso. Alle stammen sie aus dem 4. Jahrhundert oder frühestens vielleicht aus dem 3. Jahrhundert. Aber der biblische Kanon wurde schon im 1. Jahrhundert vollendet. Das ist wirklich etwas, was die Weisen studieren sollten und es nicht tolerieren sollten.
Um es klar auszudrücken, nicht die Bücher studieren, sondern die Geschichte studieren.
Die Geschichte, warum man diese albernen Bücher ignorieren kann. Dann hat man das Buch der Bilderreden, auch die Gleichnisse Hiobs genannt. Dann das astronomische Buch, auch das Buch der Himmelskörper, auf Englisch Luminaries. Wenn ich diesen Begriff Luminaries höre, wird mir auch schon schlecht.
Man kann schon sehen, wenn man das hört und liest, kann man schon sehen, woher der meiste von dem Unsinn, der sich in die Kirche einschleicht, herkommt.
Wenn Sie jetzt von Luminaries sprechen, dann sprechen Sie von hervorgehobenen Menschen, die einen gewissen Stellenwert erreicht haben. Wo findet man dieses Wort sehr häufig? Liebe Zuhörer, wenn man dieses Wort Luminaries oder auch Koryphäen finden möchte, muss man zum Weltparlament der Religionen gehen. Alle ihre Sprecher werden Koryphäen genannt. Mit Verlaub, aber was waren dann die Fischer, die Jesus gebrauchte, um die Evangelien zu schreiben? Sie waren gewiss keine solchen Koryphäen oder Luminaries. Also bin ich sehr allergisch auf dieses Wort Luminaries. Sie denken, dass sie zu den Illuminati gehören.
Nun, für mich klingt das auch ähnlich wie Luna oder Lunatic, das heißt geistesgestört.
Nun, die Himmelskörper, das astronomische Buch, sie waren auch alle Luminaries, aber man verehrte sie. Also Sonne, Mond und Sterne wurden angebetet. Wir denken, das ist albern, das ist Götzendienst. Aber haben wir uns schon einmal angesehen, was sich in Hollywood auf dem Gehweg befindet?
Die Stars, die Sterne.
Sterne, und gehen wir nicht auf ihre Konzerte und verehren sie dort mit erhobenen Händen?
Ja, mit so einem Götzen, dem Oscar.
Ja, mit einem Götzen. Es ist also genau dasselbe. Wir verehren diese Luminaries. Wir achten auf das, was Menschen sagen. Es ist in Ordnung, auf das zu achten, was Menschen sagen. Aber wenn es nicht in Einklang mit dem guten Buch ist, dann sollten wir es dahin tun, wohin es gehört, in den Mülleimer. Dann hat man das Buch der Traumvisionen, das auch Buch der Träume genannt wird. Und dann hat man Henochs Epistel. Und naja, alle Generäle Luzifers werden da erwähnt.
Ja.
Also darum geht es beim Buch Henoch. Lass uns im Gegensatz dazu zu Patriarchen und Propheten gehen. Eine Zeit lang hielten sich die beiden Klassen voneinander fern. Die zwei Klassen beziehen sich auf diejenigen, die Gott dienten. Das heißt, die Linie von Adam, Seth und all diesen und dann die, die dem Teufel dienten. Die Linie Kains.
Ja.
Mit seinem Henoch.
Ja.
Und dessen Buch das wahrscheinlich ist?
Genau.
Die Gedanken der Erleuchteten, der Luminaris.
Das gleiche Denkmuster.
Der gleiche Unsinn, der sich in moderne Übersetzungen einschleicht. Das Geschlecht Kains breitete sich von seinem ersten Wohnort über die Ebenen und Täler aus, wo zuvor die Kinder Seths wohnten. Diese wiederum zogen sich in die Berge zurück, um dem verderblichen Einfluss der Kanaiten zu entgehen. Solange diese räumliche Trennung bestand, pflegten die Nachkommen Seths auch reinen Gottesdienst. Aber im Laufe der Zeit wagten sie, Verbindungen mit den Talbewohnern einzugehen. Das hatte die schlimmsten Folgen. Da sahen die Gottessöhne, das heißt die Linie Seths, wie schön die Töchter der Menschen waren. Die jungen Kanaitinnen fesselten Seths Söhne so sehr, dass sie sich mit ihnen verheirateten, ohne zu bedenken, wie sehr dies Gott missfiel. Das ist der wirkliche Sachverhalt.
Genau. Keine gefallenen Engel, die Kinder mit Frauen der Menschen zeugen.
Stimmt. Jede Bibel, die das sagt, ist eine neue Übersetzung. Sie sollte auch unbedingt zurückgewiesen werden.
Definitiv.
Denn sie gibt eine falsche Lehre. Sie lügt die Menschen an.
Ja.
Und Gott lügt nicht.
Schau, mein Problem ist folgendes. Dieses Buch sagt, also das Wort Gottes sagt, von einem jeglichen Wort.
Unverfälscht.
Stimmt. Wir leben von einem jeglichen Wort. Wenn man jetzt diesen Unsinn darin hat, wie kann man danach leben? Wie weiß man, dass der Rest darin richtig ist?
Und wohin wird einen diese Lehre führen? Die Weisen müssen verstehen, dass sie diese Manuskripte ablehnen müssen, die diese Dinge enthalten. Und das ist nicht das Einzige. Wie wir schon oft besprachen, gibt es in diesen modernen Versionen hunderte von Versuchen, Christus herabzustufen. Ich persönlich lehne sie total ab.
Ich sagte das auch schon in vorigen Folgen. Bei den Bibeln auf Afrikaans hat nur die alte Übersetzung das hier richtig.
Die anderen nicht.
Bei jeder späteren Übersetzung ist es anders. Man kann das ruhig selbst überprüfen. Und dann entscheidet man selbst, ob man etwas Irrtum in seiner Bibel haben möchte.
Nein. Nein, definitiv nicht. Gut, Martin, wohin führt das? All unsere Leute, die das Buch Henoch studieren und versuchen, etwas über die Endzeitereignisse herauszufinden. Wenn man Endzeitereignisse verstehen möchte, dann sollte man die Bücher Daniel und Offenbarung studieren.
Amen.
Gut, aber wohin führt das alles, Martin? Was geschieht mit der Welt? Warum schleichen sich diese Dinge ein? Warum kriechen diese Dinge in die Kirche hinein? Und in welcher Beziehung steht das zum Endzeitgeschehen? Ganz egal, was sich in dieser Welt ereignet. Es muss doch in Übereinstimmung mit der Bibel sein.
So ist es.
Also muss die Welt sich irgendwie auf das Mahlzeichen des Tieres zubewegen. Und es muss eine Einschränkung bei Kaufen und Verkaufen geben.
Ja.
Eine Isolierung bezüglich Anbetung und religiöser Ansichten. Diese Dinge müssen geschehen. Und wie viele Bürger in der Welt müssen davon betroffen sein?
Alle.
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 Gut. Wir müssen uns also auf ein System zubewegen, in dem jeder überwacht wird. Sogar deren Denken überwacht wird.
Und wenn möglich, gelenkt oder manipuliert.
Richtig. Im Mittelalter war das möglich, weil es eine Kirche gab.
Ja.
Das war die katholische Kirche. Und sie hatte ein hervorragendes System des Ausspionierens der Gedankenmuster des Einzelnen. Denn sie hatten etwas, was man Beichte nennt.
Ja.
Und sie hatten die Leute so gehirngewaschen, dass sie glaubten, dass sie auf ewig verloren wären, wenn sie nicht an diesem Hohn auf die Gerechtigkeit teilnehmen. Sodass sogar Könige bei der Vorstellung schauderten, dass sie von diesem Vorrecht ausgeschlossen werden sollten.
Das ist wahr. Also sogar bei den Märtyrern und den Reformatoren war das eine der Hauptdrohungen, die ihnen gegeben wurden. Du wirst
verloren sein.
Ja, auf ewig verloren sein, wenn du nicht.
Oder dass man exkommuniziert würde. Sie hatten Insiderwissen über die Privatleben.
Ja.
Stimmt.
Sie wussten alles über jeden.
Wenn wir jetzt nicht zum Priester gehen, um unsere tiefsten Geheimnisse zu beichten, können sie dann einen anderen Spion benutzen?
Ja, genau.
Sie können das Internet nutzen.
Ja.
Und sie können dein Smartphone nutzen. Sie können zuhören, was man sagt.
Sich das Muster betrachten, was man so anschaut.
Richtig, kürzlich fuhren mein Sohn und ich mit dem Auto und er war gerade dabei, sich nach einem neuen Fahrzeug umzusehen. Während wir noch fuhren, sagte er im Auto, was ich von einem Nissan halten würde. Was mit diesem Nissan oder jenem Nissan oder diesem Modell wäre. Als wir dann anhielten, machte er sein Handy an und bekam eine Werbung nach der anderen von Nissan.
Ich glaube es dir, denn ich muss dir erzählen, was mir die letzten beiden Wochen passierte. Wir bestellten eine Regenleiste für unsere Tür. Irgendwie sprachen wir dabei auch darüber, eine Zange für die Feuerstelle zu besorgen.
womit du dann das Holz greifen und ins Feuer legen kannst.
Ja, als die Regenleiste ankam, kam auch eine Zange mit dazu. Und ich hatte sie nicht bestellt. Wie ist das möglich? Ich weiß es immer noch nicht. Wie du gerade sagtest, ich denke, wir realisieren gar nicht, wie viel von dem, was wir besprechen und tun, überwacht wird.
Und können sie es gegen dich verwenden? Natürlich. Sie nutzen es andauernd vor Gericht. Eine der ersten Dinge ist, dass jeder angeschlossen sein muss, damit man ausspioniert werden kann. Um einen zu kennen und zu kontrollieren, muss man damit verbunden sein. Online für alle. Das scheint der neue Weg zu sein und verschiedene Länder von Afrika bis Europa bis zu den Vereinigten Staaten bewegen sich in die Richtung Online für alle. Sogar umsonst. Es findet jetzt eine nationale Kampagne statt.
Damit dieses freie Internet zu jedem kommt.
Hören wir uns also dieses Online ist für uns alle an und schauen wir, worum es dabei geht.
Meine Internetrechnung sank von 50 auf 20 Dollar im Monat.
Das Internet meiner Oma sank von 49 Dollar auf null.
Meine Internetrechnung sank von 90 auf 30 Dollar.
Online ist für uns alle.
Online ist für uns alle. Online für alle ist für uns alle.
Hallo an alle. Im 21. Jahrhundert ist Highspeed-Internet kein Luxus, sondern eine Notwendigkeit. Deshalb sind Präsident Biden und ich dabei, Highspeed-Internet für alle erschwinglich zu machen. Wir haben schon über 18 Millionen Amerikanern einen Abzug von 30 Dollar auf ihre monatliche Internetrechnung gegeben. 30 Dollar weniger. Und das jeden Monat. Und weil viele dieser Menschen Verträge haben, die weniger als 30 Dollar im Monat kosten, bekommen jetzt Millionen von Amerikanern ihr Highspeed-Internet völlig umsonst. Um zu sehen, ob Sie dafür in Frage kommen, gehen Sie zu getinternet.gov. Getinternet.gov. Machen Sie es gut.
Sie sind so freundlich, nicht wahr?
Mhm.
Sie spielen Weihnachtsmann.
Gibt es nicht das Sprichwort, nichts ist gratis im Leben?
Nein, im Leben gibt es nichts umsonst. Außer es ist ein Haken dran. Der Fisch mag denken, den Leckerbissen gibt es umsonst, aber da hängt ein Haken dran.
Definitiv.
Und man wird selbst zur Mahlzeit. Gut, hier ist der Film Kingsman, The Secret Service. Erzähl uns etwas davon.
Ja, das war ein Film, der 2014 herauskam. Die Handlung ist interessant, denn schon 2014 fingen sie an, nun lass es uns so wie immer sagen, das Jesuitentheater desensibilisierte uns bzw. bereitete uns schon darauf vor. Lass uns einfach die Handlung hier lesen.
Also Richmond Valentine, ein milliardenschwerer Philanthrop, bot jedermann in der Welt SIM-Karten mit freiem Mobilfunk- und Internetzugang an. Wurde Kamala Harris gerade eine Philanthropin, Martin?
Nun, sie stellen sich selbst als solche dar.
Valentine hat den Plan, seine Gewalt auslösendes Signal weltweit zu verschicken, um damit den größten Teil der Menschheit zu töten, um ihr weltweites Aussterben durch die globale Erwärmung zu verhindern. Interessant. Alle Themen befinden sich darin. Die globale Erwärmung, die Reduzierung der Bevölkerung und das freie Internet.
Und jetzt stellen Sie das als den Bösewicht dar. Weißt du, Sie sind so schlau. Sie vermischen alles. Sie pflanzen es in unser Unterbewusstsein. Hier stellen Sie es als das Böse dar, von dem man sagt, okay, das wird nicht passieren.
Nun, was sagt denn die Bibel? Sobald einmal Nicht-Kaufen und Verkaufen eingeführt ist, werden Sie da nicht alle auslöschen wollen, die nicht mitspielen?
Ja.
Das sagt es doch.
Zu 100%.
Es wird einen Todesbefehl geben, aber man muss ja wissen, wen man umbringen soll.
Genau. Es muss einen Feind, einen identifizierten Feind geben.
Gut, Martin. Lass uns künstliche Intelligenz in die Mixtur hineingeben. KI ist in den Schlagzeilen. Sieht man sich beispielsweise die Nachrichtenfeeds im Internet an, habe ich in den letzten 2 Monaten nicht einen gesehen, der nicht irgendetwas über KI enthält.
Gewiss.
Und wenn man sich die Oligarchen ansieht, wie Musk und Zuckerberg, die sich auch über diese Angelegenheit streiten. KI wird eine sehr wichtige Rolle spielen. Können Sie es wie in echt aussehen lassen, wenn es in Wirklichkeit einfach durch künstliche Intelligenz generiert ist?
Oh, wir werden gleich sehen, dass genau das geschieht. Und das Problem dabei ist, dass das Narrativ, das diese KI vorantreibt, nicht biblisch ist.
Okay. Kann es dazu verwendet werden, jemanden zu dämonisieren?
Ja.
Können Sie beispielsweise deine Stimme nehmen? Einfach einen Schnipsel deiner Stimme.
Just a snippet of your voice.
Oh ja. 3 Sekunden.
Sie in den Computer eingeben und dich dann sagen lassen, was immer sie dich sagen lassen wollen?
Whatever they want you to say.
Und deinen guten Ruf damit verreißen? Können Sie das tun?
Ja, das machen sie schon.
Sie machen das schon. Können Sie die Toten sprechen lassen?
Ja.
Also mit den Stimmen der Toten?
Ja.
Wäre das interessant?
Es ist...
Könnte das in Kirchen genutzt werden, um mit den Toten zu sprechen?
Das kann es. Zu diesem Zeitpunkt sieht es so aus, wenn es so weitergeht, dass es nichts gibt, was KI nicht kann. Ich habe in ein paar Clips gesehen, dass sie sagen, dass KI sogar ein riesiges Projekt starten kann, wie etwa den Bau eines Dammes. Sie kann ein Projekt starten und einen Damm bauen, ohne dass irgendein Mensch dabei eingebunden ist.
So sagen sie jedenfalls, Martin. Aber nachdem KI ein Computersystem ist, muss es programmiert werden.
Ja, und das, nun dahin bewegen wir uns.
Werfen wir einen Blick darauf.
Vor ein paar Monaten ging dieser Fake-Song von Drake und Weeknd viral. Er wurde von einem anonymen User namens Ghostwriter977 mit Hilfe generierender KI erstellt.
Ich wollte schon im Radio spielen, als ich einen Anruf vom Label bekam, dass es gar kein echter Song von Weeknd ist. Ich bin darauf reingefallen.
Nun, so funktionieren diese KI-Songs. Im Grunde nimmt man sich eine Audiodatei von einer Stimme, aufgenommene Lieder, Interviews, solche Sachen und packt das in ein KI-Modell, das die Stimme ausarbeitet. Diese Programme können jede Stimme filtern und sie so wie den Promi klingen zu lassen.
Es ist kein Neuerschaffen ihrer originalen Stimmen, es ist ein Satz an Regeln. Wie verhält sich dessen Stimme in einer derartigen Situation?
Natürlich gibt es schon ganz viele Beispiele davon online. Whitney Houston, die Beyoncé singt. Baby, I love you. You are my life. Bis Frank Sinatra, der Little John singt. Einige unserer Lieblingssänger nutzen schon KI, um mit Künstlern zusammenzuarbeiten, die schon verstorben sind. KI wurde dazu genutzt, ein letztes Album der Beatles zu schaffen, in dem die Stimme John Lennons zu hören ist. Es wird dieses Jahr schon herauskommen.
Wir konnten Johns Stimme nehmen und sie ganz sauber durch diese KI erzeugen. Und dann konnten wir das Album mischen, wie man das normalerweise macht.
Natürlich ist etwas derartiges immer kontrovers, stimmt's?
Ja.
Sogar die Beatles stritten sich untereinander, ob sie es machen sollten. Ringo Starr sagte, nein, man kann doch seine Stimme nicht generieren. Das machen wir nicht. Paul McCartney ist anscheinend dafür. Wie auch immer, es spielt letztlich keine Rolle.
Nein, so wie du gerade sagtest, ist das Problem mit so etwas in diesem Beispiel, wie man mit dem Copyright umgehen soll. Denn mit dem Copyright ist es so, wenn man urhebergeschützt ist und jemand es verletzt, muss es ein Mensch sein. Und jetzt kann die KI das tun und sie ist kein Mensch.
Deshalb kann man nicht verklagt werden. Wie kann man...
KI verklagen. Es ist also sehr interessant, wohin wir mit all dem hinkommen.
Okay, Martin. Lass uns noch ein weiteres Video ansehen, um zu sehen, was KI tatsächlich machen kann. Sie können Filme machen, Events simulieren. Sie können Stimmen verwenden, die durch KI rekonstruiert wurden. Sie können Botschaften in die Welt schicken. Sie können das Internet benutzen, all diese Dinge. Lass uns einfach ein Beispiel ansehen.
Meine Damen und Herren, heute Morgen um 6.30 Uhr Pacific Standard Zeit starten wir das XEBS KI-Wettermodell. Ein fortschrittliches KI-System, das zur Manipulation des Wettergeschehens geschaffen wurde und um die CO2-Emissionen noch mehr zu kontrollieren. Während der letzten 3 Jahre haben unsere besten und schlauesten KI-Qualitätskontrollen rigoros die Wetter-KI getestet und heute übergeben wir demütig und glücklich das Wohlergehen unseres Planeten in die Hände des XEBS-Modells. Die Menschheit wird überleben.
Liebe Amerikaner, heute stehen wir einer Herausforderung gegenüber, wie es noch keine in unserer Geschichte gab. Vielleicht ist Ihnen bewusst, dass seltsame außerirdische Objekte auf unserem Planeten angekommen sind. Auch wenn wir deren Absicht noch nicht kennen, müssen wir ruhig bleiben. Präsident Wladimir Putin hat der USA vorgeworfen, die Aliens durch grundlose Angriffe auf UFOs, die kürzlich über Kanada und der USA abgeschossen wurden, an unsere Haustür eingeladen zu haben. Putin meinte, dass die amerikanischen Angriffe auf die UFOs den Aliens den Standort der Erde gesendet habe. Heute gab ich den tapferen Frauen und Männern der Space Force den Befehl, alles Nötige dafür zu tun, um zu verhindern, dass Russland und ihre Alliierten als erstes mit den Aliens Kontakt aufnimmt. Wir sind entschlossen, jede Art von Technologieaustausch zwischen den Aliens und diesen Nationen zu verhindern, die die nationale Sicherheit unseres Landes gefährden könnten. Der schläfrige Joe wird die Situation nicht gut meistern. Die Aliens könnten durchaus feindselig sein. Wenn ich Präsident wäre, würden die Aliens mich lieben. Sie können jeden in Area 51 fragen und sie werden ihnen die Wahrheit sagen. Als ich Area 51 besuchte, war jeder davon beeindruckt, wie die Aliens mich begrüßten. Ich war die klügste Person im Raum. Ich sezierte ein paar Aliens und sie schrien nicht einmal. Niemand hörte sie schreien. Ich erschuf die Space Force. Ich denke nicht, dass der schläfrige Joe das irgendwie anerkennen wird. Vor kurzem befahl ich, unser nukleares Arsenal gegen Russland und ihre Alliierten einzusetzen, die mit dem Massaker an unserer Delegation im Weltraum eine Linie überschritten. Zusammen mit den NATO-Alliierten haben wir die Operation Zorn gegen jedes Land gestartet, das an diesem Massaker beteiligt war. Ich möchte, dass jeder die neue, harte Realität akzeptiert, dass die Welt nie mehr dieselbe sein wird.
Nun, Martin, in diesem Videoclip war nichts real.
Nein.
Nicht einmal die Menschen waren real. Es war alles KI-generiert.
Sogar die Stimmen von Trump und Biden. Alles davon. Und kein Mensch setzte sich hin und machte das. Die KI programmierte das ganze Szenario.
Okay. Kann etwas derartiges dazu verwendet werden, um die Menschheit aufzubringen und bis zur Raserei aufzupeitschen?
Definitiv.
Kann etwas derartiges genutzt werden, um Fake-Informationen in die Welt zu setzen, die zu einem Krieg, sogar einem Atomkrieg führen könnten? Und zur Vernichtung eines großen Teils der Menschheit? Meinst du, dass der Teufel die Menschheit auslöschen möchte, sodass es nichts mehr zu holen gibt, wenn Christus wiederkommt?
Ja.
Doch die Bibel sagt, dass es nicht geschehen wird, richtig? Wem trauen wir also? Vertrauen wir diesen Dingen oder vertrauen wir der Bibel?
Ich vertraue der Bibel. Aber diese Dinge müssen uns doch beweisen, wie nahe die Wiederkunft ist.
Richtig. Wie weit können sie gehen? Amazon schaltet alle Geräte im smarten Zuhause eines Kunden ab, nachdem ein Lieferant fälschlich behauptete, der Kunde sei ein Rassist. Wir müssen diese ganze Sache nicht lesen, aber das Fazit ist, dass der Fahrer des Lieferdienstes behauptete, dass er rassistisch beleidigt wurde. Und somit musste das Verhalten, das angebliche Verhalten des Eigentümers, korrigiert werden. Also schalteten sie sein smartes Haus ab. Das heißt, er konnte nichts verwenden, er konnte nicht einmal hinein oder hinaus. Ein Unternehmen kann das also machen.
Ja.
Eine Firma kann dann dein Zuhause abschalten. Wem gehören diese Unternehmen in Wirklichkeit? Wer schreibt ihr Lied vor?
Alle Kaufleute gehen zurück zum Tier.
Erhalten sie laut der Offenbarung ihre Anweisung nicht vom Tier?
Ja.
Und waren all die CEOs nicht beim Vatikan?
Alle von ihnen. Wir haben das schon
so oft gezeigt. Wir müssen uns nicht wieder damit beschäftigen. Am Ende sagen sie, wir arbeiten schwer dafür, die Kunden mit großer Erfahrung zu versorgen, während wir den Fahrern, die unsere Amazon-Pakete ausliefern, gleichzeitig garantieren, dass sie sich sicher fühlen. Wer ist also für deren Sicherheit verantwortlich?
Unternehmen.
Das Unternehmen.
Und es ist interessant, wir haben das schon während der Pandemie gesehen. Sie entscheiden, was gut für einen ist.
Und dem Unternehmen selbst wird vorgeschrieben.
So ist es. Und wenn man nicht, so wie hier, sogar wenn es falsch ist, das spielt keine Rolle.
Es hat den Anschein, wir werden darüber noch sprechen, dass Falschheit belohnt wird.
Oh ja.
Die Falschheit wird belohnt. Nun, Glenn Beck hat eine Menge zu sagen. Hören wir uns doch an, was er zu sagen hat.
KI ist jetzt so gut darin, Stimmen zu produzieren. Früher musste man so viel Informationen hineinstecken, um eine Stimme zu erstellen. Jetzt braucht man das nicht mehr. Es genügen nur 3 Sekunden an Ton. Das ist alles. Also, wenn eure Kinder irgendetwas in den sozialen Medien posten, können die Kinder und ihr schon dadurch betrogen werden. Und ihr erhaltet einen Anruf. Ein Vater hier in Texas hat gesagt, dass seine Familie $1,000 verlor, weil sein Enkel anrief und sagte, Opa, ich bin mit Freunden hier in Mexiko und stecke in Schwierigkeiten. Ich habe echt Angst, wir haben ein bisschen getrunken und dann gab es diesen Unfall. Wir haben richtig Ärger und jetzt brauche ich $1,000, um aus dieser Situation herauszukommen. Nun, Opa hat es geschickt. Aber das Kind steckte gar nicht in Schwierigkeiten. Es war nicht sein Enkel. Das wird immer öfter passieren. Peter hatte gerade KI genutzt, um das erste Buch Mose neu zu schreiben. Ich weiß nicht, ob Sie es gesehen haben, aber es ist schon beängstigend. Sie haben KI dazu verwendet, die Bibel für politische Zwecke neu zu schreiben. Das Ergebnis ist, nun, ich denke, anstößig. Cain ist kein Mörder, Nimrod kein Jäger mehr, Hagar eine Köchin. Ein Hund nimmt die Stelle von Isaak auf dem Berg ein und es gibt kein Opfer.
Nun, Martin, das wird jetzt interessant. Es scheint, dass man KI nicht von biblischen Kriterien trennen kann.
AI from biblical criteria.
So ist es. Alles führt dahin.
Alles bringt auch die Bibel mit hinein. KI kann also die Bibel verändern. Weißt du was, Martin? Ich denke, wir sollten alle eine Papierausgabe des Originals haben.
Ja.
Damit wir wissen können, was Gott sagte. Denn man könnte die elektronische App lesen. Und wenn man seine Bibel kennt, weiß man, dass Abraham niemals einen Hund opferte. Dass es Blödsinn ist. Man weiß, dass Kain ein Mörder war und nicht entlastet wurde, so wie wir es im heutigen Rechtssystem vorfinden. Wo man sogar die Kaution abgeschafft hat, sodass Verbrecher frei ausgehen können. Aber Gott ist ein Gott der Gerechtigkeit.
Ja.
Also müssen wir uns das verinnerlichen. Dich und mich mag es wahrscheinlich nicht so betreffen.
Nein.
Aber was ist mit den jüngeren Leuten?
Genau so ist es. Denn wie viele von ihnen greifen zur Bibel? Wenn wir zum ersten Thema zurückgehen, lehnt sich das auch nur an all diese unsinnigen Schriften an.
Und all diese anderen Organisationen nicht auch. Wir sind hinter ihren Kindern her.
Oh ja.
Jetzt haben die Kinder die Bibel auf der App, weil sie die Papierform nicht mehr nutzen. Und sie lesen diesen Mist.
Oh, und es ist zu schwer, die King James zu lesen.
Also lass uns lesen, was diese Leute sagen. Weißt du, es ist schon interessant. Neulich hat mein Sohn Interesse halber The Bot, so nennt man das doch, heruntergeladen.
Ja, ich denke, es ist dieser Chat-GPT.
Ja, Chat-GPT. Wie auch immer. Er lud eines davon herunter, nur um zu sehen, was es macht. Dann wurde sein Interesse geweckt und er stellte ein paar Fragen. Er kam ganz aufgeregt zu mir und sagte, hör mal, was dieses Ding mir alles sagt. Ich fragte zum Beispiel, was denkst du über Satan? Und dieser Bot oder was auch immer, die KI-generierte Stimme, sie sagte, ich mag ihn ein wenig. Ich sagte zu ihm, weißt du was? Du hast ihn gefragt, was er von Satan hält. In der okkulten Welt hat man ja diese Yin-Yang-Situation. Es gibt eine dunkle Seite und es gibt eine helle Seite. Man hat schwarze Magie und man hat weiße Magie. Aber jede Magie ist vom Teufel, ob es jetzt weiße oder schwarze Magie ist. Lass uns das ganz klar herausstellen. Es gibt kein Gut gegen Böse. Es ist Yin-Yang. Es ist ein fester Bestandteil der Menschheit. Man hat eine gute und eine finstere Seite. Man ist ein Jekyll und ein Hyde.
Ja, aber es ist dasselbe. Es ist Teil desselben.
Es ist das Gleiche. Es sind die gleichen Umstände. Ob man die satanische Seite anbetet, wie es viele Rockbands machen, oder ob man die Seite des Lichts, die luziferische Seite, verehrt, macht keinen Unterschied.
Nein.
So kann man verstehen, warum die Anhänger Luzifers, wie etwa die Könige der Welt, Rockstars zum Ritter ernennen können, die buchstäblich und offen Satan anbeten.
Ja.
Weil es nur die dunkle oder helle Seite ist. Wenn man noch nie darüber nachgedacht hat, Martin, ist es an der Zeit, darüber nachzudenken.
Ganz genau.
Denn ein Ritterstand wegen philanthropischen Handelns oder Werbung für Teufelsanbetung zu bekommen, es ergibt einfach keinen Sinn.
So ist es. Es sagt einem, dass derjenige, der den Ritterstand verleiht, beides billigt.
Er billigt beides. Ich sagte also, du hättest nicht fragen sollen, was denkst du über Satan, denn dann hieß es, ich mag ihn ein wenig. Ich sagte, frag doch, was sie über Lucifer denkt. Er machte es vor meinen Augen. Er ging zur App und fragte, was denkst du über Lucifer? Und die Antwort war, ich bin in ihn verliebt. Jetzt frage ich mich, wer diese App programmierte.
Ganz genau.
Und warum diese Gedanken hineinprogrammiert wurden. Spielen die Organisationen, die das herstellen, ein hegelisches Spiel? Und programmieren die luziferische oder satanische Version der Ereignisse bezüglich der Dinge, die im Himmel geschahen?
Ja. Ja.
Und das zum Standard machen anstatt dem Wort Gottes.
Genau das passiert. Aber siehst du, wie das wieder ans Buch Henoch anknüpft?
Da hast du es.
KI ist dann, oder dieses Denkmuster, das im 4. Jahrhundert vor Christus anfing, als ein derartiger Unsinn hereinkam, sie haben einfach ihr Spiel aufgerüstet.
Sie haben ihr Spiel aufgerüstet. Sie wurden elektronisch. Aber die gleiche Situation existiert schon von Anfang an.
Ja, von Anfang an. Der Verführer.
Richtig. Jetzt haben wir Trading Bytes. Und wir haben unsere Oligarchen in der Welt. Und es sieht so aus, als ob sie sich gegenseitig bekriegen und guter Bulle, schlechter Bulle spielen.
So ist es. Denn Musk war an der Schaffung der ursprünglichen freien KI beteiligt. Mit diesem Mann von Google.
Und als guter Bulle, schlechter Bulle wollen sie sogar einen Kampf im Käfig austragen.
Ja, er und Zuckerberg.
Ja, Zuckerberg. Und es heißt, der eine unterdrücke Redefreiheit, der andere fördere Redefreiheit. Es ist hegelsche Dialektik. Aber belassen wir es dabei und spielen wir das hier ab.
Einschränkungen treten tatsächlich nur in Kraft, nachdem etwas Schlimmes passiert ist, das stimmt. Und wenn das auch bei KI der Fall ist und wir nur eine Einschränkung vornehmen, nachdem etwas Schlimmes passiert ist, ist es vielleicht zu spät, dass die Einschränkungen eingerichtet werden. Die KI könnte dann schon die Kontrolle haben. Sie denken, dass das real wäre, dass es vorstellbar ist, dass KI die Kontrolle übernehmen könnte und einen Punkt erreichen könnte, an dem wir sie nicht mehr abstellen können. Dass die KI dann Entscheidungen für Menschen treffen würde? Ja, unbedingt. Unbedingt? Das ist durchaus das, worauf wir zusteuern, gewiss doch. Der Grund, warum die offene KI überhaupt existiert, nun, Larry Page und ich waren früher enge Freunde. Und ich war einmal bei ihm zu Hause in Palo Alto und wir unterhielten uns einmal spät in der Nacht über die Sicherheit von KI. Jedenfalls empfand ich, dass Larry die Sicherheit der KI nicht ernst genug nahm. Was sagt er dazu? Er will so eine Art digitale Superintelligenz, im Grunde ein digitaler Gott, wenn man so will, so schnell wie möglich. Er wollte das? Ja. Und im Laufe der Jahre gab er viele öffentliche Aussagen dazu ab, dass das ganze Ziel von Google eine sogenannte AGI wäre, eine generelle künstliche Intelligenz oder künstliche Superintelligenz. Also wir haben hier unsere unipolare Welt, wo es nur ein Unternehmen gibt, das fast so etwas wie ein Monopol auf KI, Talent und Computer, so etwas wie Scaled Computing hat. Derjenige, der das Sagen hat, scheint sich nicht um Sicherheit zu kümmern und das ist nicht gut.
Also Martin, was er sagt, ist doch, dass Google das Monopol hat, stimmt's? Aber dass sie nicht allzu besorgt wegen der Sicherheit ist.
Und dass ihr Ziel ist, tatsächlich einen KI-Gott zu erschaffen.
Okay, also er ist deshalb sehr besorgt. Hört man von irgendjemand anderem außer diesen Leuten irgendetwas zu diesem Thema? Man hört Harris und Biden über KI und derartiges sprechen und über Kontrolle, Gesetze und Dinge, die eingesetzt werden müssen.
and laws and things that have to come into place.
But aber irgendjemand muss es hinter den Kulissen kontrollieren. Das wird nicht von einem Einzelnen durchgezogen. Können du oder ich das machen? Oder steht ein massives Konglomerat dahinter?
Definitiv.
Na gut. Und was ist das Ziel? Wohin führt das? Können sie Chaos anrichten und sagen, dass es außerhalb ihrer Kontrolle liegt?
Ja.
Das können sie. Wird die Welt sich im Chaos befinden?
Ist schon dabei. Sie bewegt sich darauf zu.
Okay. Könnten wir, sagen wir einmal, ein Cyberereignis oder einen Zusammenbruch haben, die von KI produziert wurden, sodass niemand dafür beschuldigt werden kann?
Warnte Klaus Schwab uns nicht, dass es geschehen wird?
Okay. Wir müssen es immer aus dem biblischen Blickwinkel betrachten. Wer hat wirklich Kontrolle über die Ereignisse? Gott, richtig? Ja. Wer ist der Gott dieser Welt?
Satan.
Meinst du, dass er KI unterworfen ist? Oder dass er die Kontrolle über KI hat?
Ich denke, dass er die Kontrolle über KI hat.
Schon allein die Tatsache, dass wenn man mit diesen Bots oder wie sie auch immer heißen spricht, das Christentum immer geleugnet und die luziferische Lehre immer erhoben wird. Sagt einem, wer die Kontrolle hat. Ich hörte mir etwas anderes an, was jemand ins Internet gestellt hatte. Darin fragten sie, und was ist mit Jesus Christus? Und es hieß, er sei ein fiktiver Charakter. Interessant. Er ist ein fiktiver Charakter. Dann baten sie, dass es einen Witz über Jesus Christus erzähle. Dann erzählte man zwei Witze, die überaus geschmacklos waren. Darin wurde von Nägeln, Kreuzen und dergleichen gesprochen. Dann fragte die gleiche Person nach Mohammed. Und derjenige erhielt eine sehr geschichtliche Antwort. Dann baten sie darum, doch einen Witz zu machen. Dann hieß es, nein, das zu tun sei nicht politisch korrekt. Und es sei inakzeptabel, etwas derartiges zu tun. Aber es ist nicht inakzeptabel, das den Christen anzutun.
Ja.
Also die Frage, die einem da kommt, ist, wer das programmiert hat. Und warum ist es immer das gleiche Denkmuster? Warum ist es immer das gleiche Denkmuster? Warum ist es immer finster und nicht Licht?
Das stimmt. Schau, momentan ist dies das mächtigste Werkzeug in Satans Hand.
Richtig. Jeder muss also verbunden sein. Martin, können wir KI in den Bereich der Kirche hineinbewegen?
Das ist schon passiert.
Okay, wir haben es schon in den religiösen Bereichen hineingenommen. Wir haben es schon in den biblischen Bereich hineingenommen. Lass es uns jetzt in den kirchlichen Bereich hineinnehmen.
Schauen wir einfach.
Mehr als 300 Menschen nahmen am Freitag in Deutschland an einem protestantischen Gottesdienst teil, in dem die Predigt von dem KI-Chatbot ChatGPT gehalten wurde. Es gab vier sich abwechselnde Avatare, die Botschaften darüber gaben, die Vergangenheit hinter sich zu lassen, denn da befinden sich ja die realen Pastoren, den Tod nicht zu fürchten, denn sie taten es auch nicht, und an Jesus Christus zu glauben. Der Theologe, der auf die Idee kam, einen KI-Gottesdienst zu halten, meinte zur 40-minütigen Predigt, dass sie ziemlich solide wäre, aber jemand der Anwesenden meinte, es wäre etwas monoton gewesen. Mein Lieblingskritiker sagte, dass es weder Herz noch Seele gehabt hätte.
Okay, lass uns das Thema KI jetzt verlassen. Wir sahen, dass es einen religiösen Beiklang hat. Ganz unten angefangen bei den Wurzeln, dem Maßstab aller Gerechtigkeit, also die Bibel. Das soll verdreht werden. Lass uns eine verdrehte Sichtweise der Menschheit darüber schaffen, woher sie kommen. Die Nephilim, Bücher wie das von Henoch und all diese Dinge. Lass es uns sogar in den kirchlichen Bereich bringen. Wenn man dieses Gemisch zusammenbringt, weht da nicht allerlei Windhauch der Lehre in den Gängen der Kirchen?
Oh, definitiv. Man weiß ja beispielsweise nicht, ob die eigenen Kinder mit ihrem Handy an dieser neuen KI ChatGPT kleben. Was für Informationen werden da in ihre Köpfe gepumpt?
Okay, wie wichtig ist es, dass wir unsere Bibeln kennen?
Wichtiger als je zuvor. Wir müssen sie einfach kennen.
Was wäre, wenn sie morgen ein Video von dir oder mir herausbringen, in dem wir das genaue Gegenteil dessen sagen, was wir schon immer glauben? Könnte das KI generiert sein? Fake News?
Nun, vor KI gab es ein paar Leute, die das sowieso schon machten.
Du hast recht.
Und etwas aus dem zusammenreimen, was wir sagen, Clips darüber machten, aber das wäre tatsächlich schlimmer. Es könnte passieren.
Okay. Wir sprechen noch einen anderen Punkt an. All diese Dinge, die jetzt in der Welt geschehen, wie beispielsweise die Vogue-Bewegung, steht das im Einklang mit der Schrift?
Nein.
Nein, richtig? Es stimmt nicht mit der Bibel überein. Ist es die direkte Antithese zur Schrift?
Ja, es steht ihr direkt entgegen.
Also gibt es beim Zeitgeschehen auch einen religiösen Beigeschmack?
Bei jeder einzelnen Sache wird es den geben.
Gut, können wir sagen, dass es die ultimative Rebellion gegen Gottes Wort ist?
Gott sagt tatsächlich, dass ihm davon schlecht wird.
Okay, ganz egal, was in der Welt geschieht, wenn man es von der Religion trennen möchte, begeht man einen wirklich großen Fehler. Wir leben in den letzten Ereignissen im Buch Offenbarung. Wenn Gott schon ganz zu Anfang das Geschlecht definierte, dann muss doch jeder Versuch der Neudefinition gegen Gottes Wort sein, richtig? Jeder Versuch, die Menschheit in eine bestimmte Richtung zu zwingen, ist nur eine Vorbereitung darauf, sie auch in anderen Bereichen zu zwingen.
Das ist wahr.
Man fängt nie mit dem Letzten an. Man fängt immer mit einem Vorläufer an. Man macht die Menschheit weich und nachgiebig. Lass uns den nächsten Videoclip abspielen.
Glauben und Freiheit stehen in England vor Gericht. Eine Vorschule in London zwang einen 4-jährigen christlichen Jungen, an einem LGBTQ-Pride-Event teilzunehmen. Als die Eltern die Schule verklagten, dass ihre religiösen und elterlichen Rechte dadurch verletzt wurden, entschied ein Londoner Zentralgerichtshof gegen sie. Jetzt wird Einspruch gegen diese Entscheidung eingelegt. Hier ist Izzy Montagu, die Mutter des 4-Jährigen, um zu erklären, was geschehen war. Izzy, Havers Farm Primary School hatte dieses Gay Pride Event. Was sagte Ihnen die Schule, als Sie Einspruch gegen die verpflichtende Teilnahme Ihres Sohnes einlegten?
Sie sagten, er müsse teilnehmen, dass es eine Feier mehrerer Dinge wäre. Aber Sie hielten LGBT für eine Frage der Gleichheit, Diversität. Und nun, dass es eine Versammlung sei und jedes Kind müsse teilnehmen.
Sind die Gerichte darin eingebunden?
Ja.
Wird die Gerechtigkeit zu Boden geworfen?
Ja.
Ich bekomme ja ziemlich viele Mails. Und eine der Apps schickte mir eine Mail. Nun, normalerweise melde ich mich ja bei dem allen ab, aber die schien zufälligerweise ein interessantes Rezept zu haben, wie man etwas Gesundes herstellt. Also klickte ich es dummerweise an, um zu sehen, wie dieses Rezept aussehen würde. Und bevor es die Informationen gab, hieß es, willkommen zurück. Ich musste also irgendwann früher schon einmal dort gewesen sein. Willkommen zurück. Dann stand da, bevor wir weitermachen, geben Sie uns doch bitte Informationen in Bezug auf sich. Wenn Sie uns bitte Ihr bevorzugtes Pronomen mitteilen würden, damit wir Sie genderkorrekt ansprechen können. Das bekam ich per E-Mail. Ich überlegte mir, ob ich antworten sollte und wollte schon schreiben, mein Geschlecht wurde bei der Geburt bestimmt.
Durch eine visuelle Überprüfung.
Denn nackt kam ich zur Welt und nackt werde ich wieder dahin fahren. Es war nicht schwer, mein Geschlecht festzustellen. Ich habe kein bevorzugtes Pronomen. Ich habe nur das, was mir von Anfang zugesprochen wurde. Aber dann dachte ich, es ist nicht der Mühe wert. Also beließ ich es dabei. Ich beantwortete diese bestimmte Sache nicht. Aber wirft das Zweifel auf das, was Gott sagte?
Das ist Verwirrung. Das ist wieder Babel.
Das ist Babylon. Also Martin, wir steuern auf die letzten Ereignisse zu. Wir haben eine neue heilige Schrift. Alles ist schon an Ort und Stelle. Jetzt brauchen wir eine Erweckung, damit alles sich zusammenfügen kann. Plötzlich geschehen überall auf der Welt Erweckungen. Und wir haben schon viele von ihnen gezeigt. In den USA, überall in der Welt, im südlichen Afrika, wo auch immer. Aber es scheint eine neue Klasse von Aktivitäten zu geben, die sich vom Alten wegbewegt, von einem Benny Hinn, den Copelands und all denen. Wir bewegen uns in eine neue Ära. Sehen wir uns an, was auf diesem Gebiet geschieht.
Wir wissen, dass Jesus den Aposteln Autorität über jede Krankheit und jeden Dämon gab. Er sagt, ihr werdet die Dinge tun, die ich tat, und mehr und größere. Also das heißt, dass ihnen nichts fehlte. Sie hatten die gleiche Kraft, die Jesus hatte, als er alle heilte und alle befreite. Die gleiche Kraft hatten sie. Und wir haben sie auch, denn heute ist die Erweckung. Und er stellt das, was sie in Apostelgeschichte hatten, heute wieder her. Das ist die dritte Sache, die die Dämonen weichen lässt, wenn sie sehen, dass du deine Autorität richtig ausübst. So konnten sie alle geheilt werden. Petrus wusste, dass er Gott nicht beschränken brauchte. Er wusste, dass er nicht sagen brauchte, wir werden jetzt eine 12-stündige Gebetskette haben, wobei ich für jeden von euch einzeln bete. Nein. Er wusste, dass das die Dämonen nicht weichen lassen würde, sondern es war die ausgeübte Salbung und Autorität. Alles, was in eurem Körper verloren ging. Ich erkläre, dass das alles jetzt in Jesu Namen wiederhergestellt werden muss. Gott heilt jetzt gerade Menschen von Krankheiten. Gott sagt, dass du vollkommen gemacht wurdest. Dir fehlt nichts. Du bist vollkommen auf jede Weise, wie er dich machte. Von innen nach außen. Danke, Jesus. Ich breche jetzt jedes Fluchwort, das über dich gesprochen wurde, in Jesu Namen.
Nun, somit haben wir jetzt eine neue Art von Apostel. Eine, die größere Dinge tun wird, als Jesus sie tat. Martin, man kann keine größeren Dinge tun, als Jesus sie tat. Als Jesus sagte, ihr werdet größere Dinge sehen als diese, meine er das Ausmaß. Nicht, was das Handeln selbst betraf. Es ist interessant, dass sie wie Benny Hinn die Farbe weiß mögen, was Gerechtigkeit und eine Power-Religion darstellt. Und das wird in der ganzen Welt verbreitet. Hier können wir sehen, Erweckung ist jetzt Weltkonferenzen, wo sie überall auftritt, in Hawaii, in Pretoria, in Prag, in Melbourne, Toronto, Leipzig, Illinois. Das ist eine neue Welle. Und in gewisser Weise bewegt es sich von einer von Männern dominierten Ära weg und zu einer weiblich dominierten Ära hin. Wie im Weißen Haus.
Ja, politisch korrekt.
Du erwähntest Paula White.
Ja.
Scheinbar gibt es da einen neuen Schub und es ist eine Umkehrung. Ich sagte ja immer, dass Satan der Meister der Umkehrung ist. Man muss es sich also ansehen und für das nehmen, was es ist. Und es mit der Schlichtheit und Schönheit der Schrift vergleichen.
Und die Bibel sagt, dass die wahre Erweckung Zeichen und Wunder haben wird. Also ist es klar, dass die vorausgehenden Erweckungen all diese Zeichen und Wunder haben werden.
Ja, es werden falsche Zeichen und Wunder sein. Nun Martin, gemäß unserer Einschätzung muss es einen Schritt in Richtung dieser Religiosität geben, damit all diese biblischen Prophezeiungen sich erfüllen. Wir sehen, wie die Erweckungen kommen. Es muss eine Bewegung hin zu konservativeren Werten geben. Es muss eine Bewegung zurück zu Normen und Standards geben. Und eines der Themen ist natürlich das Halten des Sonntags, um den sogenannten christlichen Sabbat zurückzubringen, um die Menschen dazu zu bringen, sich einer religiösen Denkweise anzuschließen. Also muss die Linke mit ihrer woken Agenda einer konservativeren Geisteshaltung weichen. Politisch und religiös, egal auf welcher Ebene. Wenn also die Kirchen, beispielsweise so wie die methodistische Kirche kürzlich Woke, Pride und all diese Dinge bewarben, gab es eine ungeheure Gegenreaktion. Das ist ein Schwingen des Pendels, richtig?
Ja.
Das ist eine sehr clevere Strategie. Lasst uns einen Blick darauf werfen, wie diese Themen ablaufen. Wir müssen uns dafür in Richtung rechts bewegen.
So ist es. Also das Pendel schwingt im politischen Bereich.
Richtig. Und innerhalb dieser Rechten braucht es eine religiöse Atmosphäre oder ein religiöses Element. Und innerhalb dieses religiösen Elements braucht es eine Bewegung hin zum Sabbat.
Ja.
Aber nicht zum Sabbat, sondern zum Mahlzeichen des Tieres.
Dieser Sabbat, stimmt.
Ja, jener Sabbat. Wir müssen diese Dinge bemerken und wenn sie nacheinander kommen, dann müssen wir wissen, dass die Zeit nahe ist, stimmt's?
Ja.
Richtig, sehen wir es uns an. Lass uns zuerst einen Blick auf das Politische werfen. Lass uns sehen, was gerade in den Niederlanden passiert ist.
Wie viel von dem, was gerade passiert ist, geschieht wegen dieser Migrationssache? Wie viel davon hat mit den niederländischen Bauern zu tun?
Ich denke, es ist eine Kombination von beidem. Wir leben in diesem interessanten Szenario, weil die Bauern einen signifikanten Fokus auf die Niederlande gelegt haben. Denn viele Dinge, die die Europäer beunruhigen, sind anscheinend in den Niederlanden besonders hervorgehoben. Das lässt das alles für uns irgendwie viel stärker erscheinen. Aber vieles, was dort vor sich geht, geht auch woanders in Europa vor sich. Wie vielleicht einige Ihrer Zuhörer und Zuschauer wissen, wollte die EU kürzlich etwas verabschieden, was sich ein Gesetz zur Wiederherstellung der Natur nennt. Das hätte im Grunde vieles von den Dingen, die sie von den niederländischen Bauern verlangt haben, auf die ganze EU-Landwirtschaft ausgeweitet. Im EU-Parlament wurde jetzt dagegen gestimmt. Asyl nach den Vorfällen in Frankreich lässt Migration wieder ganz stark oben auf der Liste der europäischen Wähler stehen. Und das alles kommt jetzt irgendwie in den Niederlanden zusammen. Was in den kommenden Wochen interessant sein wird, ist zum einen Folgendes. Wir sehen diese Rechtsbewegung in Europa, richtig? Wir sehen es in Finnland, in Schweden, wir sehen es in Deutschland, in Österreich, wir sehen es in Spanien und sahen es in Griechenland. Die Frage lautet, ob das nachhaltig so bleibt. Oder wird es, was der wirklich interessante Teil sein wird, weil die Medien sich schon in Stellung bringen. Jeder, der auch nur leicht rechts der Mitte steht, wird zum Rechtsextremisten. Das ist ein interessanter Punkt. Wenn man eine Position einnimmt, die für Winston Churchill, Konrad Adenauer oder Charles de Gaulle völlig normal gewesen wäre, wären sie heute Rechtsextremisten. Die Frage ist also, ob die europäischen Parteien des rechten Flügels ihren Kurs halten können. Bei diesem Macron-Krisentreffen, was wir gerade besprochen haben, identifizieren sie die sozialen Medien als eines der Dinge, die das vielleicht schüren. Ja, die sozialen Medien sind in Frankreich bei diesen Unruhen etwas sehr Neues. Und sie helfen jungen Leuten, sich schnell zu bewegen und in verschiedenen Vorstädten zu versammeln. Es ist ein Spiel unter ihnen, zu zeigen, was sie tun können, wie viele Autos sie aufbrechen oder in Brand stecken können. Und es gibt eine richtige, richtige Massenbewegung bei sozialen Netzwerken. Das wird etwas Neues und sehr, sehr schwer zu kontrollieren.
Welche Länder bewegen sich also nach seiner Aussage nach rechts?
Huch, Schweden, Spanien, Deutschland, Griechenland.
Aber er ließ etwas aus.
Italien.
Ja.
Und sie sagte, Gott und Vaterland. Es ist sehr konservativ und ich fand es ziemlich interessant, was er sagte, dass die Leute, die früher einfach konservativ waren, jetzt als Extremisten angesehen würden. Sogar Leute wie Churchill oder Charles de Gaulle.
Richtig. Das Pendel bewegt sich also definitiv, stimmt's? Wir bewegen uns also politisch.
Und auch der letzte Teil, den wir sahen, ist interessant. Wir hatten KI und das freie Internet für alle. Was benutzen sie, um all die Aufstände anzuzetteln?
Richtig, sie nutzen...
Die sozialen Medien.
Ja, sie nutzen die sozialen Medien. Gut, lass uns sehen, ob wir die Religion in das Gemisch hineinbekommen können.
Ja.
Heute sprechen wir über Gerald Groff, ein wirklich spannender Fall am obersten Gerichtshof, den das Gericht diesen Monat angehört hatte. Nun, für ein wenig Hintergrundinformation, er arbeitet bei der Post, liebt seinen Job und dann wurde von ihm gefordert, sonntags zur Arbeit zu kommen. Sonntag ist ein heiliger Tag. Ein Tag, an dem er seines Erachtens nicht arbeiten könne. Erzählen Sie uns doch, was passierte, als er seinen Arbeitgeber informierte, dass für ihn Sonntag keine guten Arbeitstage wären. Sie boten ihm tatsächlich zwei Kompromisse an. Sie können ja vormittags zur Kirche gehen und nachmittags kommen. Geralds Antwort war, Moment, es ist der Tag des Herrn, es ist nicht der Vormittag des Herrn. Mein Glaube fordert den ganzen Tag Ruhe von meiner weltlichen Arbeit. Natürlich soll ich Zeit mit Gottesdienst verbringen, aber ich soll auch den Rest des Tages so verbringen, dass ich den Sabbattag als Tag so ehre, wie Gott die Schöpfung ehrte, als er am siebten Tag ruhte. Als zweites boten sie ihm an, einfach einen anderen Tag zu wählen. Du kannst dir doch einen anderen Sabbattag nehmen, oder? Die Antwort darauf war, dass es schon seit 2 Jahrhunderten oder eine 2000 Jahre alte christliche Tradition ist, dass man sagt, nein, der Sabbat ist der erste Tag der Woche. Das war schon immer so, seit Christus von den Toten zurückkam. Daher ist die protestantische Tradition seit Jahrtausenden, wie ich sagte, den ersten Tag der Woche zu nehmen und nicht zufällig den Dienstag oder so als anderen Sabbattag. Letztlich zeigt das einfach, wie kulturell ungebildet der US-Postdienst scheinbar ist und wie unsensibel sie für die religiösen Bedürfnisse ihrer Angestellten waren. Für mich war das schockierend. Da gibt es einiges Schockierendes beim US-Postdienst. Einmal sind sie einer der weltgrößten Arbeitgeber. Sie konnten niemand anderen für die Stelle finden. Das zu glauben fällt schwer. Hätten sie anderen religiösen Minderheiten die gleichen Vorschläge unterbreitet? Hätten sie Siebenten-Tags-Adventisten gesagt, sie können Samstag nicht als Sabbat nehmen, sondern ihn auf Sonntag verlegen? Oder einen orthodoxen jüdischen Gläubigen, hätten sie ihm gesagt, nein, sie können ihren Glauben nicht von Freitag-Sonnenuntergang bis zum Sonnenuntergang am Samstag praktizieren? Sie müssen einen anderen, das geht ja bis zum Abraham zurück, dass sie ihre religiöse Tradition ändern sollten. Mir fällt es schwer zu glauben, dass der US-Postdienst so aggressiv gewesen wäre und vorgeschlagen hätte, dass ihr Arbeitnehmer seine Glaubensüberzeugung ändert, wenn er von einer anderen Tradition kommt. Aber sie wollten an Gerald ein Exempel statuieren, deshalb die Disziplinarien samt dem Vorschlag, seine Glaubensüberzeugung zu ändern oder sich an ein anderes Niveau halten als das, was er nach seiner Überzeugung befolgen sollte.
Nun, Martin, er erwähnte ein paar sehr interessante Punkte.
Ja.
Eine Sache ist sehr eindeutig. Sonntag ist die christliche Tradition. Und diese Firma ging so weit, ihm zu sagen, dass er seine religiösen Überzeugungen und seine Traditionen ändern müsse.
Ja.
Und der oberste Gerichtshof gab dem Arbeitnehmer volle Rückendeckung. Das Unternehmen musste einen Rückzieher machen. Ist das ein Präzedenzfall?
Ja, das ist es. Das ist es definitiv. Es ist ein Präzedenzfall.
Na gut, lass es uns etwas detaillierter ansehen. Der Postangestellte, der sich weigerte, am Sonntag zu arbeiten, gewinnt vor dem obersten Gerichtshof in Sachen Religionsfreiheit. Der oberste US-Gerichtshof entschied bei einem wichtigen Streit um religiöse Freiheit einstimmig für einen Postangestellten in Pennsylvania darüber, wie weit Arbeitgeber gehen sollten, um Anfragen am Arbeitsplatz nachzukommen, die sich aus Glaubensüberzeugungen ergeben. Gerald Groff, ein christlicher Postbote aus Pennsylvania, bat das Gericht zu entscheiden, ob der US-Postdienst von ihm fordern könne, Pakete von Amazon am Sonntag auszuliefern, den er als Sabbat hält. Das ist interessant, denn da sie es auf diese Weise ausdrücken, anerkennen sie in Wirklichkeit, dass es vielleicht gar nicht der Sabbat ist.
Schau, die Sache ist doch die. Sogar der Mann im vorigen Clip sagte uns, dass der Sonntagssabbat eine Tradition ist.
Ja. Sein Anwalt Aaron Street argumentierte im April, dass das Gericht einen 50 Jahre alten Präzedenzfall überdenken sollte, der eine Prüfung schuf, um zu entscheiden, wann Arbeitgeber den religiösen Praktiken ihrer Beschäftigten nachkommen sollten. Durch die Entscheidung für den öffentlichen Angestellten hob der oberste Gerichtshof seinen Präzedenzfall von 1977 auf, der besagte, dass Arbeitgeber die religiösen Überzeugungen und Praktiken in einem vernünftigen Maße nachkommen müssten, solange es keine unzumutbare Härte für das Geschäftsleben schaffe. Jetzt ist die Plausibilität verschwunden. Jetzt ist es Gesetz.
Das ist jetzt Gesetz. Wenn das jetzt so ist, dann müssen sie nachkommen.
Ja, sie müssen dem nachkommen. Die neue Entscheidung verschärft den Standard der zumutbaren Härte und könnte es für einige Arbeitnehmer leichter machen, sich ein religiöses Entgegenkommen am Arbeitsplatz zu sichern. Wie weit werden sie nun gehen? Es ist interessant, dass hier wieder Amazon verwickelt ist. Sie haben die Macht, dein Zuhause abzuschalten. Aber sie haben nicht die Macht, das Mahlzeichen des Tieres aufzuheben.
Nein.
Lass es uns so ausdrücken.
Ja, das ist ein sehr guter Punkt. Und eine andere Sache ist, dass man, was auch unsere Kirche einschließt, glücklich über diesen Entscheid ist, denn es klingt gut. Aber am Ende wird es stechen.
Es wird stechen. Die Bibel sagt, dass es stechen wird. Also wird es stechen. Martin, die Religion muss in die hitzige Debatte zurückkommen, richtig? Und Donald Trump spielt dabei eine ziemlich wichtige Rolle.
Er ist der führende Kandidat.
Okay. Und es ist interessant, wie die religiösen Gruppierungen sich um ihn scharen. Nun, hier und da hat er ein wenig Widerstand und vielleicht ist es nicht er, der bei der nächsten Wahl die Macht ergreift. Aber dennoch ist es interessant, dass es diesen religiösen Trend gibt. Wer auch immer der Kandidat sein wird. Für mich ist es interessant, dass die Propheten, die prophezeiten, dass er eine zweite Amtszeit haben würde, ein wenig den kürzeren zogen, als Biden übernahm. Aber vielleicht werden sie doch entlastet. Denn wenn er seine zweite Amtszeit bekommt, werden sie sagen, schau, wir waren keine falschen Propheten.
Ja, er gewann damals schon, dann wurde es gestohlen, aber jetzt gab Gott es zurück.
Und Gott gab es zurück. Lass uns hören, was er zu sagen hat, einfach um den Zuschauern den Einfluss der Religion zu zeigen.
Kürzlich gab es eine Koalition der Glaubensführer für Donald Trump mit Paula White an der Spitze. Sie scharten die Glaubensführer in ihrem Land zusammen und ich war zufällig auch gebeten, telefonisch dabei zu sein. Ich wollte hören, was sie sagten und Trump selbst, der auch telefonisch mit Tausenden von religiösen Führern dabei war. Ich dachte mir, dass es wirklich interessant war, dass das geschah.
Wir hatten in den USA beim obersten Gerichtshof mit der Wahl dieser drei großartigen Richter ungeheuren Erfolg. Keiner dachte, dass es möglich wäre. Das hatte mit der Sache, die Leben genannt wird, zu tun. Und wir taten buchstäblich etwas, von dem niemand dachte, dass sie es jemals sehen werden. Jetzt haben wir das und wir kämpfen dafür. Und wir kämpfen zusammen für viele andere Dinge. Wir werden als Religion diskriminiert und wir werden als Glauben diskriminiert. Und wir können nicht so weitermachen. Ich kämpfe sehr hart für das Volk unseres Landes, aber ich kämpfe auch sehr hart für Menschen der Religion. Für Menschen, die an Gott glauben, die an eine Glaubensüberzeugung glauben. Etwas, was immer fest bleibt. Das ist unser Glaube, unsere Religion, unser Christentum. Unser wunderbares Christentum. Eines der Dinge, von denen ich denke, und ich glaube das wirklich, dass unser Land es am meisten braucht, ist Religion. Wir müssen Religion haben. Wir verlieren in unserem Land die Religion und das passiert mit unserem Land, weil ich denke, dass es nie so schlimm war. 2016 gewannen wir. Niemand hielt es für möglich. Wir gewannen 2020 noch viel deutlicher. Wir hatten 12 Millionen Stimmen mehr, 75 Millionen Stimmen, das meiste, was je ein amtierender Präsident erhielt. Sogar die Evangelikalen waren von Anfang an dabei. Sie waren der Grund, warum wir so viele Stimmen bekamen. Wir machen das noch einmal, also in 2024. Ich möchte Ihnen also noch einmal allen danken und ich möchte Sie bitten, wirklich fest zu beten, denn wir müssen 2024 einen Sieg haben. Ihnen allen ein sehr großes Danke.
Hätte man vor 15 Jahren einen amerikanischen Präsidenten so reden hören? Oder einen ehemaligen Präsidenten? Oder einen möglich zukünftigen Präsidenten so hören?
Nein, da war definitiv keine Rede so religiös.
Würden Sie es in einer Kampagne nutzen?
Nein.
Definitiv nicht, richtig?
Denn sie mussten die Trennung von Staat und Kirche aufrechterhalten.
Das ist richtig. Nun, das Pendel ist also am Schwingen. 2024 ist der große Tag. Alice A. Bailey sagt, dass 2025 die Manifestation der Hierarchie stattfindet. Das ist die dämonische Aktivität. KI bereitet den Weg dafür.
Oh ja.
Wir haben also einen interessanten Mix, der heute in der Welt geschieht. Und hoffentlich geschieht sehr bald danach die Umsetzung des Malzeichen des Tieres, das der oberste Gerichtshof jetzt sehr gründlich hochhält.
Aber sicher.
Okay. Den Sabbat zurückholen. Martin, es ist interessant zu sehen, was die Billy Graham Evangelistic Association zu sagen hat. Das ist Sissy Graham Lynch, die Enkelin von Billy Graham. Er hat also seine Stimme nicht verloren. Sein Protégé spricht immer noch.
Ja.
Sie sagte, wie sehen Sonntage für dich aus? Sind sie eine Zeit zum Ausruhen, um wieder zu Kräften zu kommen? Oder findest du dich durch den Tag hechelnd wieder in dem Versuch, alles bis Montagmorgen erledigt zu haben? Das Aufgeben des Sabbats kann uns mit dem Gefühl der Erschöpfung überarbeitet und gestresst zurücklassen. Als Frau und Mutter von drei Kindern spricht Sissy Graham Lynch über ihren eigenen Kampf, diesen Ruhetag zu priorisieren. Ihre neueste Folge des Podcasts, Furchtlos, ermutigt die Zuhörer, ihren Sabbat als Familie wieder zurückzuerobern. Warum ist das eine der 10 Gebote, mit dessen Brechen wir in unserem Leben und in unserer Beziehung zum Herrn kein Problem haben? Fragt Lynch. Der Grund ist, dass unsere Kultur sagt, dass es okay ist. Unsere Kultur hat neu definiert, wie der Sonntag aussehen sollte. Lass mich nochmals wiederholen, dass man da eine ungeheure Verdrehung hat.
Ja.
Die 10 Gebote sprechen vom 7. Tag und nicht vom 1. Tag.
Es ist auch interessant, wie das hineinspielt, denn der Kommentator sagte auch das Gleiche.
Ja.
Der Sabbat, die 10 Gebote.
Genau das Gleiche. Sie spielen dieses Spiel.
Aber es ist nicht so. Es ist nicht der Richtige.
Ja, sie brachten die 10 Gebote beispielsweise in Texas zurück und ich sagte immer, dass es die katholische Version sein würde. Hier haben wir den Beweis, dass es die katholische Version ist. Es ist das Mahlzeichen des Tieres.
Es knüpft auch an das an, was er dort sagte. Erinnere dich an den Postangestellten, als sie zu ihm sagten, ja, aber warum gehst du nicht vormittags zur Kirche und dann am Nachmittag kommst du in die Arbeit? Und er sagte, nein, in den Geboten steht nicht, dass der Sabbat nur am Vormittag, sondern ein Sabbattag ist.
Stimmt.
Das ist tatsächlich wahr. Denn so sollte man den Sabbat halten. Aber sie halten den falschen.
Und sie halten ihn von Mitternacht bis Mitternacht, anstatt von Sonnenuntergang bis Sonnenuntergang. Satan hat den Sabbat völlig verdreht. Dann fährt sie fort. Indem wir jede Woche einen wirklichen Sabbat auslassen. Es ist gut, dass sie einen sagt und nicht den. Versäumen wir auch eine Gelegenheit, Gott an erste Stelle zu setzen, um Ruhe zu erleben und ihm zu vertrauen. Gott hatte einen Grund, warum er uns den Sabbat gab, zeigte Lynch im Podcast auf. Wenn wir uns keinen Ruhetag nehmen, werden wir körperlich, geistlich und emotional nicht bereit sein, den vor uns liegenden Tagen zu begegnen. Dein Sabbat könnte auch ein ganz anderer Tag während der Woche sein, fügte sie hinzu. Was zählt, ist nicht der Tag, den man wählt, sondern die Entscheidung, was man an diesem Ruhetag macht. Was sind einige der Wege, wie du und deine Familie bewusst den Sabbattag heilig halten könnt? Wie würde der Tag aussehen, wenn du ihn in der Gegenwart Gottes verbringst? Da finden sich einige ernsthafte Widersprüche. Zuerst einmal nimmt sie Bezug auf die 10 Gebote, die sehr konkret sind. Das Gesetz, das vom obersten Gerichtshof hochgehalten wurde, bezieht sich auf einen ganz konkreten Tag, den Sonntag, als den Sabbat.
Ja.
Durch die christliche Tradition. Gibt es also eine Aufforderung, zu diesen alten Wegen zurückzugehen?
Definitiv. Ein sehr lauter Aufruf.
Okay. Ist da etwas in Planung, sogar in der Gesetzgebung einzuführen? Wenn ein Gericht es hochhält, muss es so sein.
Ja.
Liegt also die Umsetzung des Mahlzeichen des Tieres direkt vor uns?
Oh ja.
Und das Mahlzeichen des Tieres bestimmt, wen man anbetet. Man betet entweder den Gott der Bibel an oder den falschen Henoch, den Sohn Kains. Welcher von beiden ist unsere Entscheidung? Lasst uns beten. Himmlischer Vater, wir sind die Ereignisse durchgegangen, die über die Erde kommen, wie alles miteinander verbunden ist, wie alles sich um Religion dreht und wie alles sich am Ende um Anbetung drehen wird. Wie dieser KI-Bot sagte, ich bin in Lucifer verliebt. Die Welt ist in Lucifer verliebt. Hilf uns, in den Gott der Bibel verliebt zu sein. In Jesu Namen. Amen.
Amen.